Megalê he Artemis Ephesion.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Ich nicht, aber ich stelle dir ein paar Fragen dazu. So wie jede paar Wochen. Wir sind schon angekommen bei der Folge, weiß ich gar nicht so genau, weil so viele sind
mittlerweile. 51.
51, weil wir hatten letztes Mal ein Jubiläum, stimmt.
Genau.
Und mittlerweile wissen wir das ja alle. Und mittlerweile weiß ich auch schon viel mehr. 50 Folgen mehr.
Das ist super. Ja. So soll es auch sein.
Und genau so wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute sind wir wieder unterwegs. Auf Reisen. Die Nummer 4 unserer Reihe über die Weltwunder.
Genau.
Und diesmal haben wir den Artemis-Tempel zum Bequatschen und Bestaunen.
Das heißt, diesmal sind wir in der Türkei unterwegs, in der heutigen.
Schön war.
Und wir sind in einem Bereich, der gerade für die österreichische Archäologie sehr relevant ist, weil das Österreichische Archäologische Institut seit 1895 in der Türkei in Ephesus gräbt.
Eh schon eine ganze Zeit.
Davor waren es die Briten mit dem British Museum, aber irgendwie war das klar, oder, dass die Briten das sein müssen mit dem British Museum.
Die haben das einfach aufgegeben oder die Kollaboration hat nicht funktioniert?
Die haben es dann auch aufgegeben.
Oh, okay.
Und Österreich hat dann übernommen. Zwischendrin waren dann nochmal die Briten, aber ja. Wir sind auf alle Fälle im antiken Ephesos.
Mhm.
Das heißt, wir sind im Bereich der Westküste der heutigen Türkei.
Mhm.
Wir sind ungefähr so 70 Kilometer südöstlich von Izmir.
Mhm.
Das kennt man vielleicht noch am ehesten.
Urlaub oder so.
Und zwar sind wir in der Nähe der heutigen Stadt Selçuk. Und in der Nähe dieser Stadt Selçuk gibt es die auf Türkisch Efes geheißenen Ruinen dieser antiken griechischen Stadt, die zu den größten Städten in Kleinasien gezählt hat. In römischer Zeit war sie die Provinzhauptstadt der Provinz Asia und hatte ungefähr 200.000 Einwohner, also war wirklich, wirklich groß.
Oh, das war mal eine richtige Hauptstadt.
Ja,
hm.
Also abgesehen von Rom jetzt einmal, wo man halt mit 1 Million Einwohner sehr viel hat, gibt es vor allem die großen Städte alle im Osten des Reiches, basierend auf den alten, entweder griechischen oder orientalischen Städten. Und Archäologie gibt es in Ephesos jetzt bereits seit 1863. Zuerst ist eben ein gewisser John Turtle Wood vor Ort und dann später David George Hogarth als sein Nachfolger. Aber eben,
Turtle geheißen mit?
Der heißt John Turtle Wood.
Turtle Wood.
Turtle Wood.
Okay, danke für die Information. Und was, ja?
Briten haben manchmal auch so schöne Namen, genauso wie Deutsche, oder?
Turtle Wood, das merke ich mir jetzt. Wenn das mal bei einem Pubquiz vorkommt, weiß ich, wer dort war.
Der hat auch noch ganz was Lustiges gemacht im Zuge seiner Ausgrabungen. Das Bemerkenswerte ist, dass wir heute jetzt mit Ephesos eine Stadt vor uns haben, die im Landesinneren liegt. In der Antike war es allerdings eine Hafenstadt und lag am Meer.
Mhm.
Was ist passiert? Es ist extrem viel zu sedimentiert. Wir haben einen großen Fluss, den Kaistros. Das werden wir dann auch beim Artemision, also beim Tempel selbst sehen, dass der ein Problem macht.
Mhm.
Plus es gibt immer wieder seismische Probleme. Das heißt, das ganze Gebiet ist mit der Zeit verlandet. Gibt es aber nicht nur in dem Bereich, man kennt es zum Beispiel auch aus Oberitalien, aus Aquileia, das lag ja auch einmal am Meer.
Ja, ja, ja.
Jetzt nicht mehr.
Nein, nein.
Aber es gibt noch immer den Hafen von Aquileia.
Ich verstehe.
Und auch den Hafen von Ephesos.
Ist es heutzutage immer noch also riskant, dort irgendwas zu tun, weil es überflutet werden könnte oder sonst irgendwelche Naturgewalten?
Es ist eher das Problem, dass es mit dem Grundwasser, dass das sehr hoch ist.
Okay.
Was bei den Ausgrabungen immer wieder ein Problem war im Heiligtum, dass man also nicht ganz auf die untersten Schichten kommen konnte, weil das Grundwasser zu hoch ist. Weil wir da im, Surprise, Surprise, in einem sehr sumpfigen Gelände sind.
Mhm.
Aber sonst, die letzten großen Erdbeben sind schon eine Zeitl her.
Okay.
Das Heiligtum, um das es heute geht, ist der Göttin Artemis geweiht. Artemis kennt man, ist eine der 12 olympischen Göttinnen. Sie ist die Zwillingsschwester von Apollon, die Tochter von Zeus und Leto. Leto kennt man eher weniger, aber eben Apollon kennt man ganz gut. Das Heiligtum, das ihr geweiht war, lag nicht im Zentrum der Stadt oder in der Nähe der Stadt so richtig, sondern östlich außerhalb, weil es ein sehr großes Areal eigentlich für sich beansprucht hat. Heute befinden sich dort in der Nähe andere Kultstätten, unter Anführungszeichen, nämlich die Isabai-Moschee und die sogenannte Johannes-Basilika.
Oh, und stattdessen oder in der Nähe?
In der Nähe.
Oh, okay.
Und es gibt auch noch die byzantinisch-türkische Festung von Seldschuk, die am nahegelegenen Hügel liegt. Es gibt sowieso bei Ephesos zwei Burgberge, unter Anführungszeichen, die die Stadt überwachen, wo mir jetzt nur der Panaiotag einfällt.
Unter anderem.
Unter anderem, ja. Ich habe den Antipatros von Sidon ja schon einmal erwähnt, dass er diese Liste der 7 Weltwunder aufgezählt hat. Ja. Ich glaube, ich habe ihn hauptsächlich bei der Folge mit den Stadtmauern von Babylon erwähnt, die ja in der heutigen Liste nicht mehr vorhanden sind. Und Antipatros hat im 2. Jahrhundert vor seine Liste aufgestellt und er zählt alle Weltwunder ja auf. Und das Schönste für ihn ist dieser Artemis-Tempel.
Okay.
Das ist so schön, also das hat man sonst unter dem Licht der Sonne nicht gesehen.
Oh, wir haben halt heute also die Erde das Schönste vorzustellen. According to him.
Genau, ja. According to him, und leider ist vor Ort halt relativ wenig als Tempel selbst zu sehen, sondern es ist, jetzt, das liegt nicht nur am British Museum, dass die Sachen dort sind.
Oh, ich wollte fragen, ob sie es mitgenommen haben.
Zum Teil haben sie es mitgenommen, aber wir haben auch Sachen, die wir in Wien anschauen können, im Ephesos Museum in der Neuen Burg oder auch im Archäologischen Museum von Istanbul. Und es gibt auch in Seldschuk selbst ein Museum, wo Reste der Architektur zu sehen sind, weil eben im Gelände kaum mehr etwas zu sehen ist.
Okay.
Aber nochmal kurz zurückkommen zu Artemis selbst, weil man kennt ja die Artemis im griechischen Kontext. Sie ist die jugendliche, jungfräuliche Göttin der Jagd, des Mondes, des Waldes. Sie ist auch die Hüterin der Frauen. Sie ist auch, steht auch bei der Geburt den Frauen bei. Das ist später dann noch wichtig. Und im Römischen ist sie die Diana. Das weiß man ja. Aber das Besondere an der Artemis in Ephesus ist, sie hat eine eigene Erscheinungsform, das ist die sogenannte Artemis Ephesia.
Okay.
Und sie ist eine Verbindung zwischen der griechischen Artemis und einer anatolischen Naturgöttin.
Oh, sie haben interkulturell was eigenes. Okay.
Genau, also das, was die Römer später mit ihren Gottheiten machen, haben auch da die Griechen in dem Kontext gemacht. Und diese anatolische Naturgöttin, die hat das Ausschauen oder das Aussehen der Artemis Ephesia mitgeprägt, weil das, was wir als Kultbild von der Artemis aus Ephesus kennen, ist ganz anders als das, was wir von einer griechischen Gottheit kennen. Und ich gebe ein Bild auf den Blog. Diese klassische Kultstatue der Artemis von Ephesus ist nämlich ein Kultbild, das eher an orientalische oder ägyptische Gottheiten erinnert, von der Standposition her. Sie hat auch zum Beispiel auf Münzporträts eine Mauerkrone, was sie mit der Kybele in Verbindung bringt.
Eine Mauerkrone hast du gesagt?
Ja, eine Mauerkrone. Sie hat eine Krone auf, die einen Mauerkranz zeigt. Das heißt, sie ist eine Stadtgöttin.
Ah.
Und das kennt man hauptsächlich eben über die orientalische Gottheit der Kybele. Mit der Kybele hat sie ja gemeinsam, dass sie zum Beispiel Tiere auf ihrem, als Schmuck auf ihrem Kultbild hat, wie zum Beispiel die Löwen. Sie hat aber sonst noch andere Tiere. Sie hat Greife, sie hat Stiere, sie hat Bienen, auf der Seite sind sie vor allem die Bienen dargestellt. Also die sieht man auf dem Foto, das ist eine römische Kopie der Kultstatue, die sich heute halt in Seldschuk im Museum befindet. Aber
Bienenwaben?
Mit Bienenwaben, genau. Aber was bei ihr eher auffällt, sind diese komischen runden Dinge, die auf ihrem Oberkörper hängen. Und da gibt es verschiedene Theorien, was das ist. Früher gab es die Theorie, dass das andeuten soll, dass das mehrere Brüste sind, das heißt, dass sie sehr fruchtbar ist. Die vielbrüstige.
Vielleicht, aber ich würde das jetzt nicht so interpretieren. Was sagst du? Oder gibt es eine andere
Theorie? Es gibt eine andere, eine neuere Theorie dazu. Diese alte Theorie, das ist etwas, was schon aus der Renaissance kommt und deshalb gibt es so in der der Renaissancezeit, also Brunnenfiguren, wo aus ihren Brüsten Wasser raussprießt. Ja, genau. Na, es gibt eine Theorie dazu, dass es sich dabei um etwas handelt, was man dem Kultbild wirklich umgehängt hat. Das Kultbild war ja ein sogenanntes Xoanon, das heißt, es war eine Holzstatue, ja, die man mit verschiedenen Sachen angezogen hat und der man Sachen auch umgehängt hat.
Oh.
Und dieses Xoanon hatte im oberen Bereich halt wahrscheinlich so etwas wie, das ist die Theorie, die Hoden von geopferten Stieren, die man ihr umgehängt hat.
Noch schlimmer.
Ja, ich denke mir nur immer, dass es muss ziemlich gestunken haben.
Da, unter anderem, ja.
Also es ist irgendwie, ja, nicht ganz klar, was es jetzt wirklich ist, aber es ist etwas, was du sonst bei einer griechischen Gottheit eigentlich nicht hast.
Es ist irgendwie auch schwierig zu interpretieren, was das sein könnte.
Und auch, dass sie so eigentlich starr dasteht und dass eigentlich aus diesem Untergewand unten die Füße nur so irgendwie rausschauen, das spricht da eher dafür, dass es eben so ein bisschen was, ja, eben orientalisch oder nahöstlich, ja, beeinflusstes ist, was da im Hintergrund steckt.
Wir haben kein Standbein.
Nein, haben wir nicht.
Kein Spielbein.
Nein, gar nicht. Sie wirkt eher wie eine Säule.
Mhm, ja. Es ist sehr
so. Also, das ist sehr,
also
als, sehr statisch.
Wie du sagst, orientalisch als erstes erinnert es mich an die ganzen ägyptischen Sachen.
Zur Entdeckung oder Forschungsgeschichte des Heiligtums. Wie schon erwähnt, es waren die Briten vor Ort seit 1863 und man hat immer gewusst, es muss eines der Weltwunder in Ephesus stehen und man hat natürlich dieses Weltwunder gesucht.
Wo ist das nur?
Wo ist das nur? Und dieser John Turtle Wood hat dann in der Gegend herumgeforscht und in dem Bereich, habe ich schon erwähnt, steht ja eine Moschee und auch eine Johannesbasilika und es stand hier noch eine weitere Kirche. Und er hat sich irgendwie gedacht, verdächtig, warum steht hier eine Kirche? Wir sprengen mal die Kirche und schauen dann, was passiert.
Jesus.
Ja, genau. Er hat die Kirche gesprengt und drunter kam dann das Heiligtum der Artemis zum Vorschein.
Da hat er aber Glück gehabt, dass er da geraten hat.
Naja, er hat sich schon gedacht, es muss da irgendwie sein, weil er hat innerhalb der Kirche waren schon so Bauteile eingebaut, die auf einen griechischen Tempel hinweisen, genauso wie in der Johannesbasilika Reste sind. Und auch in der Festung von Seldschuk Reste verbaut sind.
Es hätten auch eins der anderen Sachen sein können, oder?
Hätte auch sein
hätte
können.
Auch in der Moschee genauso sein können.
Ich glaube, er hat sich da eher gedacht, man weiß nicht genau, was das Patrozinium dieser Kirche war. Also die Kirche war schon länger nicht mehr in Verwendung. Aber man geht davon aus, wir haben hier eine fast tausendjährige Tradition für einen Artemis-Kult, dass die Kirche vielleicht der Maria geweiht war. Weil Maria selbst eine große Rolle in Ephesus gespielt hat, weil sie ja laut diverser Apokrypha-Schriften und auch ein bisschen in der Apostelgeschichte wird ja erwähnt, dass sie nach Ephesus gegangen ist.
Okay.
Deshalb könnte es sein, dass hier eine Marienkirche war.
Okay, und die Connection zwischen Artemis und Maria ist ja vielleicht auch nicht so weit weg, theoretisch. Genau.
Wie es ja auch auf anderen Orten die Tradition mit einer Göttin als antiker Kultort und dann eine Marienkirche gibt.
Doch, es gibt auch mehrere, die... okay.
Also zum Beispiel am Frauenberg bei Leibniz. Okay. Es ist jetzt nicht nur ein Isis-Heiligtum dort oben, sondern mehreren Göttern geweiht, aber da gibt es dann auch eine Marienkirche.
Okay.
Das Lustige ist das Datum der Identifikation des Heiligtums. Das ist nämlich das Silvester 1869 gewesen, der 31.12.1869, wo Wood dann gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier das Artemision.
Okay.
Und er ist ja eigentlich kein Archäologe gewesen, er war Eisenbahningenieur. Hat aber zumindest sprengen hat er können. Ne?
Ich wollte gerade sagen, er hat seine Aufgabe gehabt.
Ja, und er hat dann für 5 Jahre bis 1874 hier gegraben.
Okay.
Später dann noch einmal für eine kürzere Kampagne. Und die Funde, die von ihm stammen, das sind insgesamt 1319 Objekte, die sind ins British Museum gekommen.
Nicht schlecht. Hat man als englischer Archäologe damals, oder Blödsinn, das wollte ich nicht sagen, eigentlich, ich wollte sagen, hat man im 19. Jahrhundert als Engländer einfach irgendeinen Beruf ausüben können, wenn man Lust gehabt hat, ist man auch Archäologe?
Das ist nicht nur auf Engländer beschränkt.
Okay.
Da gibt es auch diverse pensionierte K&K-Offiziere, die dann in Carnuntum gegraben haben, also...
Okay, cool.
Oder Bezirksvorsteher, die irgendwo in der Weststeiermark ihre Löcher gemacht haben, das ist egal. Das ist, man okay. kann das einfach machen.
Ich wollte nur fragen. Okay, schön.
Ich habe ja diesen, also es waren dann die Grabungen nicht nur von John Turtle Woods, sondern es gab dann noch 1904, 1905 Grabungen von David George Hogarth vor Ort. Mhm. Und im Jahr 1895, im April und Mai, bereits die ersten Grabungen durch das Österreichische Archäologische Institut im Artemision, und zwar durchgeführt von Otto Bendorf und Karl Humann. Dann beginnt ja generell die Ausgrabungszeit durch die Österreicher in Ephesus. Aber im Artemision selbst hat man dann erst wieder 1965 zu graben begonnen. Mhm. Und das Ganze hat dann so mal bis 1995 angedauert unter dem Grabungsleiter Anton Bammer vor Ort, der große Ausgräber eigentlich und Dokumentator des Artemisions in Ephesus ist, mhm. den man auch in der meisten Zeit eben damit in Verbindung bringt. Was weiß man jetzt, wie lang die Göttin Artemis in diesem Bereich verehrt worden ist. Da gibt es Spekulationen. Also es gibt älteste Hinweise auf Gebäude oder irgendwelche Strukturen in diesem Zusammenhang, die in die spätmykenische Zeit zurückreichen. Also das haben wir in der Zeit 1400 bis 1200 vor Christus. Das haben wir noch in einer Zeit, die, wo keine griechische Besiedlung hier gewesen ist, sondern eine ursprünglich anatolische Besiedlung. Deshalb auch der Hinweis mit einer Synthese eben der Artemis mit der anatolischen Naturgöttin.
War da aber Ephesus schon diese Hauptstadt oder noch nicht?
Noch nicht. Also es gibt erst mit der Zeit. Also die große Gründung ist erst mit den Griechen gekommen.
Okay.
Davor gab es sicher eine kleinere Siedlung oder vielleicht auch nur einen Kultort vor Ort. Also es gibt so Hinweise auf... Es gibt da mykenische Bestattungen in der Nähe, mhm. aber so direkt was Greifbares. Es gibt aber eine Stützmauer, die wahrscheinlich so getrennt hat, damit da nicht alles überschwemmt wird.
Okay.
Weil wie bereits erwähnt, es ist alles sehr sumpfig immer gewesen und heute noch immer sehr sumpfig dort, wie man auch auf den Fotos heute noch sieht.
Mhm.
Aber es ist möglich, dass es zu dem Zeitpunkt schon einen Kult da gegeben hat. Man weiß es nicht, man hat nämlich verschiedene mykenische Keramik auch gefunden. Die Griechen kommen dann im Zuge der ionischen Kolonisation in die Türkei und das ist die Zeit, wo sie ab 800 vor Christus eben nach Kleinasien kommen und die ganzen Städte entlang der Küste gründen und eine der wichtigsten Städte ist eben Ephesus, das sie da gründen.
Gibt es noch irgendwas, das wir kennen?
Milet zum Beispiel wäre eine andere griechische Gründung.
Okay.
Wir haben dann in dem Bereich, also das Heiligtum, es ist daneben so ein kleinerer Hügel, Berg, das Heiligtum selber ist auf so einem kleineren Hügel gestanden und der ist in der Zeit vom 10. bis zum 7. Jahrhundert, also bereits schon vor den Griechen, aber auch danach immer wieder terrassiert worden und man hat so Keramikdepots gefunden, also Gefäßreste, die frische Brüche hatten, das heißt, die sind vor Ort zerbrochen worden. Es waren aber auch Tierstatuetten, die gefunden worden sind. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass wir hier so kleine Kulthandlungen auch schon haben. Aber wahrscheinlich eher nicht in einem Rahmen, dass man ein fixes Heiligtum hat. Weil gerade so Naturgottheiten, die verehrt man ja auch in anderen Kontexten, entweder in Gewässern oder bei Bäumen oder so. Da muss man ja am Anfang nicht unbedingt eine feste Struktur haben.
Weil es sind Naturgottheiten. Dann muss man in die Natur.
Genau.
Mhm.
Und wie wir es ja bei anderen Kulturen, zum Beispiel bei den Kelten auch haben, die mhm. ihre Sachen auch in Gewässern deponieren.
Mhm. Mhm.
Wir haben dann einen ersten Tempelbau in der griechischen Zeit, in der sogenannten mittelgeometrischen Zeit. Das haben wir in den Jahren so 750 bis 701 vor Christus, jetzt in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Das ist ein Peripteros, der hier gebaut wird. Peripteros bedeutet, wir haben eine Zella, eine gemauerte Zella. Und um diese Zella ist ein Umgang mit Säulen. Das nennt sich Peripteros oder Peripteraltempel.
Mhm.
Und der wird als der früheste Peripteraltempel in Kleinasien errichtet.
Mhm.
Also das ist sowieso etwas ganz Bemerkenswertes, dass der gebaut wird. Diese Bauform gibt es. Das erste Mal eben in Ephesus. Er ist west-ost-orientiert, wie auch die späteren Heiligtümer in dem Bereich.
Mhm.
Und er ist noch relativ klein. Also das, was man weiß, er ist so 13,5 mal 6,5 Meter groß.
Mhm.
Und er hat 4 mal 8 Säulen, die eben um eine offene Zeller im Inneren gruppiert sind. Also 4x8 Säulen ist wirklich nicht viel, also 4 jeweils an der Schmalseite und 8 an der Langseite. Und innerhalb von dieser Zeller ist ein Baldachin, der auf 6 Säulen gestanden ist.
Mhm.
Und das war der Baldachin für das Kultbild, für dieses Xoanon, für dieses Holzkultbild. Die Mauern und die Fundamente waren aus dem lokalen Kalkmergel. Das ist der Stein, das Gestein, das da umsteht. Aber es hat immer wieder auch schon Probleme gegeben, dass das überschwemmungsgefährdet war, dieses Gebiet.
Mhm.
Weshalb man dann mit der Zeit die Peristasis, also diese Säulenstellung, erhöht hat. Und das ist, was wir da am Anfang haben, ist der sogenannte Tempel A.
Einfach Tempel A, Tempel wenn wir A. nicht wissen, was es ist.
Genau, also wir wissen ungefähr, wie er ausgeschaut hat, aber er heißt eben Tempel A. Es gibt dann einen Umbau in den sogenannten Tempel B, der ist auch noch so irgendwie im 8. Jahrhundert. Und da hat man die Säulenbasen aus Grünschiefer eingesetzt.
Mhm.
Und darauf standen Säulen aus Holz. Also wir haben da eine Kombination aus Holz und Stein, Tempel. Von dem sind natürlich nur die Säulenbasen erhalten und nicht die Holzsäulen. Wir haben aber auch im Inneren zum Beispiel wieder diesen Baldachin für das Kultbild drinnen.
Okay.
Und wie schon gesagt, wir haben da eher einen etwas kleineren Tempel noch vor uns, für das, was dann in den späteren Jahrhunderten folgt und was dann zum Weltwunder wirkt.
Das ist noch nicht dieses Wunderschöne.
Na.
Von dem her.
Na.
Zu träumen.
Na.
Okay.
Überhaupt nicht.
Okay, das war nur so Vorgeschichte.
Ja.
Mhm.
Wir haben einmal im 7. Jahrhundert dann erstmals den sogenannten Tempel C. Der wird so im späten 7., frühen 6. Jahrhundert errichtet.
Und so wie ich das verstanden habe, ist es A und dann B drauf
und dann C
drauf.
Genau.
Nicht nebeneinander.
Nein,
oder so. Okay.
Das ist jetzt einmal übereinander. Und von dem weiß man allerdings relativ wenig, weil der ist irgendwie auch nie ganz fertig geworden.
Okay.
Der hat vorgezogene Anten bei der Zeller, das sind diese vorgezogenen Mauerstücke. Das ist nicht der komplett gerade Abschluss von der Zeller, sondern er hat eben so Mauerstücke vorgezogen im Westen. Und man verbindet den Tempel mit dem Tyrannen Pythagoras von Ephesus, den man kaum kennt, der nichts mit dem Pythagoras...
Ich wollte gerade sagen, den Tyrannen kenne ich.
Nein, der hat aber nichts mit dem
Tyrannen zu tun. Der Mathematik. Also schlimm wäre er nicht.
Aber der ist eben in dieser Tempel dann nicht wirklich fertig geworden.
Okay.
Wir sind jetzt von der Zeit der griechischen Kunstphase her bereits in der Archaik angelangt.
Mhm.
Und eben dieser Tempel wird eben nicht ganz fertig. Was aber irgendwie fertig wird, ist ein Gebäude, das westlich des Tempels steht, das auch so ab dem späten 7. Jahrhundert erbaut wird. Und zwar ist das der sogenannte Hekatompedos.
Hekatompedos?
Hekatompedos.
Das ist ein lustiger Name.
Das ist ein lustiger Name. Heißt wörtlich übersetzt 100 Füßler,
oh,
weil er 100 ionische Fuß lang ist.
Oh,
und 100 ionische Fuß so. Nein, sind so 34,40 Meter.
Okay.
Und der stand jetzt nicht Ost-West orientiert, sondern Nord-Süd orientiert. Das heißt quer gedreht um die Achse.
Aber daneben.
Daneben.
Sowas und dann haben wir sowas. Das hat jetzt keiner gesehen, sorry. Aber du hast das gesehen.
Genau, also nicht so, sondern so.
Ja, genau.
Also nur südorientiert. Von dem haben sich die Fundamente aus Kalkmergel erhalten, aber der ist anscheinend auch unvollendet geblieben.
Okay.
Und man hat zuerst einmal überlegt, heißt das vielleicht der Altar zum Tempel dazu? Weil aber er ist irgendwie zu nah am Tempel dran, also irgendwie passt das nicht auch ganz. Aber es gibt anscheinend einen literarisch überlieferten Apollon-Tempel. Und das könnte dieser sogenannte Hekatompedos gewesen sein.
Ja, weil daneben die zwei Zwillinge.
Genau, weil die Zwillinge, die können sich ja sonst auch kaum trennen. Ich meine, er ist die Sonne, sie ist der Mond, aber ja, der wird dann später überbaut. Also der ist dann später nicht mehr zu sehen, dieser Hekatompedos. Taucht aber in der Literatur natürlich auf.
Mhm.
Und noch einmal westlich von diesem Hekatompedos hat man...
sagst du gern, gell?
Ich sag dir, das ist super.
Ja.
Wenn es griechische Wörter gibt, die nicht allzu schwer sind, die sind so super zum Sprechen.
Hekatompedos.
Hekatompedos. Da gibt es so Kultbasis, wo Weihgeschenke und Tierknochen deponiert worden sind, noch ein bisschen eben weiter westlich. Das heißt, das ist etwas, was dann später in den großen Hofaltarbereich eingebaut wird. Das heißt, wir haben in der Archaik schon westlich etwas davon, wo man außerhalb des Tempels opfert.
Mhm.
Und da sind unter anderem sehr reiche Golddepots gefunden worden. Zum Beispiel Goldstatuetten und Schmuckstatuetten, Ausstattungen, die man auf das Kultbild hängen konnte.
Mhm. Und Goldmünzen?
Die kommen erst später.
Ach so.
Ja.
Weißt du, wie ist, okay.
Was danach folgt, ist der Tempel D. Und das ist der erste, der interessant wird für uns.
Also wir haben A und B übereinander und C vielleicht.
C vielleicht auch, aber das ist noch nicht ganz, der ist nicht ganz fertig geworden. Und dann haben wir daneben D.
Dann nehmen wir daneben den Apollo vielleicht.
Ja, und einen Opferbereich, noch einmal weiter westlich.
Und dann einen D.
Und dann einen D. Und dieser D steht eben im Bereich von diesem ursprünglichen ABC.
Okay. Ja?
Wir sind da jetzt in einer jüngeren Zeit, wir sind noch immer in der Archaik, aber wir sind jetzt in den Jahren 560, 550. Und da wird der erste große Dipteros errichtet. So, was ist jetzt ein Dipteros?
Erzähl.
Ein Dipteros hat an allen Seiten zwei Säulengrenze, also zwei umlaufende Peristasen. Diese Säulengänge.
Du versuchst die Definition wieder nicht auf Definition zu erklären. Du hast zwei Säulen.
Hey. Ja, also wir haben nicht nur diese einfache Säulenhalle rundherum, sondern wir haben eine doppelte Säulenhalle. Das ist der Clou am Dipteros.
Oh.
Von eben die mit zwei.
Fancy.
Und dieser Tempel ist jetzt wieder so ein Meilenstein der griechischen Architektur.
Wegen den Doppelsäulen?
Wegen erstmals diese verdoppelte Peristasis.
Mhm.
Wir haben jetzt einmal andere Dimensionen bei diesem Tempel. Ja? Wir haben einen zweistufigen Unterbau. Also Sie haben schon gemerkt, das ist wieder immer nass. Das heißt, wir machen jetzt einen Unterbau. Und dieser zweistufige Unterbau hat die Maße 111,7 x 57,3 Meter. Wir erinnern uns, wie klein der Tempel A war. Der Tempel A hatte 13,5 x 6,5 Meter.
Also Sie haben einfach drumherum gebaut?
Ja, wir haben ja ein größeres Plateau jetzt, das Sie einebnen und da bauen Sie jetzt einmal Ihr Fundament drauf.
Mhm.
Und das Bemerkenswerte ist, dass dieser Dipteros jetzt keine überdachte Zella hat, also kein überdachtes Heiligstes innen drin,
ja,
sondern das Ding ist im Freien. Und wenn eine Zella nicht überdacht ist, nennt sich das Ganze Sekos. Der Sekos.
Der Sekos. Also in der Mitte ist, da ist kein, ja, kein,
da ist kein Dach drüber. Es gibt die umgrenzenden Mauern, aber es gibt kein Dach drüber.
Mhm. Und das Dach ist nur um und um.
Das Dach ist nur um und um die Säulengänge.
Alles klar.
Wir haben insgesamt 106 ionische Marmorsäulen bei diesem Tempel jetzt. Mit ungefähr 19 Meter Höhe.
Das ist hoch.
Das ist sehr hoch, ja. Und wir haben im vorderen Eingangsbereich, also wir haben an der Westseite den Eingangsbereich, haben wir etwas Besonderes bei den Säulen. Und zwar sind die Säulen im unteren Bereich, also die Kanneluren kennt man ja bei Säulen,
ja,
aber im unteren Bereich über der Basis sind sie reliefverziert rundherum.
Mhm.
Und das sind die sogenannten Kolumne Zelate. Und dieses Relief ist ungefähr so 1,80 Meter, 1,85 Meter hoch. Und das zeigt immer Figurendarstellungen. Und sehr viel von diesen Kolumne Zelate befinden sich heute im British Museum.
Oh.
Unter anderem, also das eine Beispiel, das ich auf die Seite geben werde, zeigt als mythische Szene den Hermes, erkennbar an seinem Caduceus.
Also eigentlich Menschengröße, ne?
Übermenschlicher Bissi, wenn das Ganze 1,80 Meter ist.
Ich bin kleiner als 1,80.
Ja, eben deshalb übermenschengroß.
Ja.
Aber die Griechen waren damals ungefähr unserer Größe, würde ich mal sagen.
Wirklich? Oder ist das nur ein Mythos?
Die waren schon kleiner damals. Ah, okay. Ernährungsbedingt und so.
Ach so. Naja, sind ja Götter.
Genau, es ist ja eine göttliche Darstellung, also eben der Hermes. Mhm. Dann die Begleitung, es ist irgendwie unklar, es ist eine Frau.
Mhm.
Könnte entweder die Eurydike sein oder die Alkestis. Und links daran anschließend ist der Thanatos, der Tod, mit den Flügeln. Und rechts anschließend...
Die Eurydike sind vielleicht...
Ja, bei der Alkestis auch. Die wird ja in die Unterwelt geleitet. Und dann rechts, also es geht also es sind noch Darstellungen von Hades und Persephone zum Beispiel drauf.
Mhm.
Aber diese reichen Darstellungen, da kann man schon mal davon ausgehen, das ist jetzt nichts Herkömmliches gewesen, diese reliefverzierten Darstellungen bei den Säulen, das ist schon was sehr Bemerkenswertes.
Und ich meine, es ist ein Foto, ich könnte nicht genau sagen, was der, wie breit diese Säule ist, aber sie wirkt sehr massiv.
Ja, wenn du 19 Meter Höhe abdecken musst,
ist sie wahrscheinlich auch
dann dementsprechend. Also ich habe jetzt das genaue Maß auch nicht, aber ich würde mal sagen, sie ist so 1,20 Meter, 1,30 Meter mindestens vom Durchmesser her.
Mhm.
Weil sie muss ja nicht nur die Säule irgendwie nach oben halten, sondern wir haben jetzt hier erstmals eine komplette Marmorarchitektur bei dem Tempel. Oh. Das heißt, das ist alles aus Marmor. Es ist auch unter anderem das Dach mit Marmorplatten gedeckt.
Das ist schwer.
Das ist schwer und es gibt riesige Marmorarchitrave, diese beim Gebälk zwischen den Säulen. Das sind die größten in der griechischen Architektur,
wirklich?
Die es gibt, von den Spannweiten her. Die haben auch mehrere Tonnen Gewicht. Weshalb es die Geschichte gibt, die Legende vom Türsturz, dass der so schwer gewesen ist, dass den die Göttin Artemis selbst dorthin verfrachtet hat. Das weiß wieder mal der Plinius in seiner Naturalis Historia zu berichten.
Ja, das hat sie, ja. Mhm.
Und wir haben ja extrem viel Reliefverzierung sonst auch noch. Also wir haben zum Beispiel die Sima, das ist der Dachrand oberhalb vom Gäson, ist reliefverziert mit verschiedenen Kampfeszenen. Und von der Architektur her haben wir, also wir haben diesen Eingangsbereich im Westen und normalerweise hätten wir im Osten beim griechischen Tempel bei einer Cella ein sogenanntes Opisthodom. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass man dort reingehen kann.
Okay.
Aber wir haben in dem Fall, bei dem Tempel, haben wir ein Adyton, das heißt, wir haben eine geschlossene Ostfront. Das heißt, man kommt da eigentlich nicht rein.
Okay, also nur vorn?
Nur vorn, man kommt nur eben von Westen rein.
Okay.
Man weiß, wo der Marmor herkommt. Der kommt aus Bellevue. Bellevue liegt ungefähr so 8 bis 10 Kilometer nordwestlich. Entschuldigung, nordostöstlich, das andere Westen. Von Seldschuk. Und Bellevue kennt man, weil dort ein ganz ein berühmtes Mausoleum auch zu sehen ist. Und dort gab es eben Marmorsteinbrüche in antiker Zeit. Was man weiß, sind die Namen der Architekten. Und zwar gibt es einen gewissen Chersiphron aus Knossos und seinen Sohn Metagenes.
Okay.
Und einen gewissen Theodoros von Samos. Und der war hauptsächlich für die Fundamentierung zuständig des Tempels. Und der ist vor dem Problem gestanden, wir haben diesen ganzen Sumpf da und wir haben ein sehr schweres Gebäude, das wir da hinklatschen.
Blub, 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 blub.
Genau, und damit das nicht passiert,
hat er
ein gutes Fundament gemacht. Und zwar hat er verschiedene Schichten aus Holzkohle unter die Fundamente gelegt, damit die das trocken legen. Mhm. Und diese Holzkohle findet man heute auch im archäologischen Befund.
Mhm.
Also das ist nicht nur literarisch überliefert, sondern auch archäologisch.
Cool.
Dadurch, dass der Tempel so groß ist, haben wir eine lange Bauzeit von ungefähr 120 Jahren eigentlich. Also wir beginnen 560 und fertig ist er dann so 430, 440 herum.
Ein paar Generationen.
Ein paar Generationen später, so ein bisschen wie beim Stephansdom.
Ja, ja.
Wo man dann fertig ist, dann kann man schon zum Renovieren anfangen.
Ja.
Und dieser Tempel D hat noch einen anderen Namen, das ist der sogenannte Kroisos-Tempel. Oder Krösus-Tempel.
Krösus kennt man.
Den kennt man. Das ist der legendäre, oder eigentlich nicht ganz legendäre, aber König von Lydien.
Mhm.
Von dem überliefert ist, dass er mehrere der Säulen gestiftet hat. Also wahrscheinlich gehen diese Kolumne Zelate auf ihn zurück.
Mhm.
Und von Krösus war es mir auch, also er regiert so bis um 541. Er legt sich ja dann mit dem Perserreich an und wird dann von, ich glaube, mit dem Volk Kyros besiegt.
Okay.
Und das Lydische Reich geht nach ihm unter.
Mhm.
Aber dieser fabelhafte Reichtum von Krösus oder Krösus geht ja darauf zurück, dass die Lyder um diese Zeit, also wahrscheinlich um Vater so 560 herum, die Münzprägung erfunden haben.
Oh.
Ah. Und zwar haben die erstmals Elektronmünzen geprägt. Das sind diese Reingoldmünzen, eine Mischung aus Gold und Silber ist das Elektron.
Mhm.
Und die haben auf diese Plättchen erstmals was raufgeprägt. Und zwar war das ein Löwe und ein Stier, den sie da raufgeprägt haben. Und das ist das Kennzeichen für Krösus.
Oh. Cool. Ja, ab da gab es ja dann nur...
Ab da gibt es dann Münzen.
Münzen, die gedeckt worden sind.
Ja.
Oh.
Und man weiß nicht nur über die große Anzahl an Münzen, die in Ephesus gefunden worden sind, dass es enge Kontakte mit Lydien bzw. Sardes, das ist die Hauptstadt von Lydien, gegeben hat, sondern auch, weil sehr viel Keramik aus diesem Umfeld reingekommen ist. Also enge Handelsbeziehungen, das heißt, man ist dann eigentlich sehr nah dann auch am Persischen Reich
dran. Klar, aber auf jeden Fall eine sehr prägende Persönlichkeit.
Definitiv, Pan.
Ich musste sagen, ich habe so lang versucht, nicht zu sagen. Okay,
kein Problem. Wie dieser Tempel immer errichtet wird, hat man auch im 6. Jahrhundert begonnen, dass man im Westen draußen drei große Basen im Bereich des späteren Hofaltars errichtet. Und dort hat man auch verschiedene Opferobjekte gefunden, zum Beispiel sehr viele Hornzapfen von weiblichen Ziegen.
Okay.
Und sehr viele Reste von Trinkgeschirren und Tellern. Und es gab dort nämlich auch eine Quelleinfassung. Also da haben wir auch ein bisschen Quellheiligtum dort, was natürlich mit dem Wasser im Zusammenhang auch steht, dass es dort gibt.
Klingt logisch, neben dem Tempel für die Artemis.
Ja, schon.
Klingt nach einer Feier.
Ja. Also während dieser Tempel dann gebaut wird, noch immer, wird dann der erste große Hofaltar errichtet, im frühen 5. Jahrhundert. Dieser Hofaltar ist erst 1965 durch Anton Bamba entdeckt worden, davor hat man nicht gewusst, dass er dort ist. Und zwar handelt es sich um einen ummauerten Hof von 31,9 x 16,67 Meter Ausdehnung. Und diese Mauern von dem Hof haben wir nach einem Aufbau getragen. Und innerhalb dieses Hofbereichs wurden eben verschiedene Opfer durchgeführt. So, und jetzt haben wir diesen wunderschönen großen Tempel D oder Krösus-Tempel.
Ja.
Und dann haben wir den 21. Juli 356 vor Christus.
Oh. Ich weiß nicht, was das heißt, aber wenn du so sagst, klingt das nicht so gut.
Na, da ist nämlich ein Irrer dahergekommen und hat gesagt, er möchte gerne in die Geschichte eingehen und er zündet den Tempel an.
Ich sage ja, hat wohl geklappt.
Dieser Irre hatte den Namen Herostratos.
Hat wohl geklappt.
Mhm. Und was halt gut gebrannt hat, ist das Zedernholz von den Gebälk von den umlaufenden Säulengängern.
Ja.
Weshalb man dieses Datum so genau kennt, hat auch einen Hintergrund.
Ja.
Weil am 20. Juli 356 wird Alexander der Große in Pella geboren.
Am gleichen Tag.
Am gleichen Tag. Und es geht eben die Geschichte, die Göttin Artemis konnte ihr Heiligtum nicht beschützen, weil sie dort war, in Pella.
Interesting.
Weil sie ja auch die Göttin der Geburt ist.
Ah, okay. Und eine wichtige Persönlichkeit gerade geboren worden ist.
Genau.
Was natürlich gleich in die Geschichte eingegangen ist, nicht erst im Nachhinein.
Nein. Das heißt, man hat jetzt einen abgefackelten Tempel gehabt, der jetzt nicht wirklich sehr abgefackelt war. Also das Holz war halt hin, aber Marmor, das kannst du nicht so abfackeln.
Ja.
Weshalb es zum Bau von Tempel E gekommen ist, dem sogenannten jüngeren Artemision.
Oh, es gibt noch was drauf.
Okay. Es gibt noch was drauf. Der wurde dann in spätklassischer Zeit kurz danach errichtet, wurde mit der Errichtung begonnen, sagen wir so. Das ist halt wieder länger gedauert.
Mhm.
Wieder Marmor und man kennt die Architekten wieder. Jetzt haben wir wieder drei, nämlich einen Paionios, einen Demetrios und einen Chairokrates.
War das eine Lady?
Nein.
Ach so.
Chairokrates.
Ah, Entschuldigung.
Nein, keine Lady.
Ich habe mich verhört.
Nein, weibliche Architekten gibt es vor der Zaha Hadid, glaube ich, relativ wenig, die man kennt.
Ja, und da hat sie in Graz auch ein bisschen.
Naja. Es ist bei dem Tempel. Jetzt, wir haben die meisten Architekturteile von dem Tempel, aber wir haben das nicht wirklich in situ, weil das hat dann auch noch einen Grund. Man kann den Grundriss eigentlich hauptsächlich über den Grundriss des älteren archaischen Tempels rekonstruieren, der 2,7 oder fast 2,8 Meter drunter liegt. Das heißt, die haben noch einmal das Gelände angehoben.
Er war es mittlerweile sicher vor Überschwemmung.
Aha.
Nicht vor Feuer, aber vor Überschwemmung. Ja.
Man weiß, es ist jetzt noch einmal ein bisschen größer geworden, das Ganze. Und man hat die Elemente des Vorgängers übernommen. Zum Beispiel die Säulen und auch die Kolumne Zelate sind übernommen worden vom Vorgängertempel.
Aber wieso übernommen? Stehen die nicht mehr oder weniger noch drin?
Ja, eben deshalb hat man es ja übernommen.
Ach so.
Weil man es dann nicht extra bewegen musste.
Ja.
Es sind nur mehr Säulen jetzt geworden.
Mhm.
In der Rekonstruktion auch, die uns Plinius überliefert hat, weil Plinius hat das ja alles wunderbar geschildert.
Mhm.
In seinem 36. Buch 3095 schreibt er, es sind 127 Säulen zu je 18,40 Meter Höhe. Eine Anordnung von 21 Säulen auf der Längsseite und 8 Säulen auf der Schmalseite.
Mhm.
Wir haben jetzt im Westen 3 Säulenreihen vorgelagert, im Osten 2 Säulenreihen vorgelagert und im Norden und Süden auch je 2. Das heißt, wir haben eine Vergrößerung vor allem nach Westen hin, eine weitere Säulenreihe.
Mhm.
Und wir haben jetzt hinten an der Ostfront ein offenes Opisthodom.
Oh.
Das ist jetzt offen.
Jetzt können wir reingehen.
Und wir haben eine Treppenrampe im Sekos drinnen. Also es ist noch immer offener Zellenbereich.
Ja, sie haben nur eine Treppe reinbaut.
Sie haben nur eine Treppe zusätzlich reinbaut.
Hinkommt.
Und wir haben schon wieder eine Bauzeit von ungefähr 100 Jahren. Der Unterbau selbst hat jetzt 125,6 mal 65,05 Meter und eben eine Höhe von 2,7 Meter. Das heißt, das ist jetzt eben so Treppenaufgang auch nach oben.
Mhm.
Wir haben zur selben Zeit auch eine neue Ausführung der Altarumfassung des Hofaltars im Westen.
Mhm.
Und diese Altarumfassung rahmt jetzt praktisch 3 Basen, nämlich eine Basis für das Kultbild, weil das Kultbild wird ja, wenn Opfer sind, rausgetragen aus dem Tempel, kommt und wird dann hingestellt und die Göttin ist bei den Opfern zugegen. Das hast du bei allen Kulten eigentlich.
Mhm.
Dann hast du den Bereich für den Brandopferaltar, die Eschera, und wir haben dann zusätzlich noch eine Rampe in diesem Bereich, wo die Tiere für die Opferung raufgeführt werden. In dem Fall wahrscheinlich ziemlich viel Ziegen, wenn man vorher schon sehr viel Ziegenreste gefunden hat.
Klingt so. Und weibliche Ziegen.
Weibliche Ziegen, genau.
Fruchtbarkeit, weiß ich nicht.
Nein, ich glaube einfach, weil Artemis weibliche Tiere.
Ja.
Man, sie ist ja auch die Herrin der Tiere, die Potnia Theron ist ihr Beiname.
Mhm.
Ja. Dieser Hofaltar ist auch mit Architektur- und Skulpturresten überliefert. Also es gibt zum Beispiel vom Dach gibt's Pferdefiguren, die im örtlichen Museum zu sehen sind.
Oh.
Und das Wichtige ist jetzt, dieser Tempel da jetzt und dieser Altar ist das, was der Antipatros gesehen hat im 2. Jahrhundert vor.
Das ist jetzt der...
Das ist der Oh-Wow-Altar.
E.
Das ist ein Tempel E.
Okay.
Genau. Wir sind jetzt bei E.
Ich weiß nicht, war mir nicht ganz sicher, bei welchem Buchstaben wir sind. Okay, das ist der Hu.
Das ist der Hu. Und wir bleiben bei E, es gibt nicht mehr als E.
Okay. Ich habe mich schon gefragt. Ah.
Na, weil es ist jetzt eben dieser Fertigbau, sagen wir so, im 3. Jahrhundert dann.
Mhm.
Es gibt kaum etwas, was aus dem Hellenismus jetzt im Heiligtum überliefert ist.
Mhm.
Es gibt aus römischer Zeit ist der Temenos, also der heilige Bezirk, mit einer neuen Mauer umgeben worden selbst. Es gibt auch neue Einteilungen, also da gibt es Sachen, die aber jetzt nicht direkt das Heiligtum betreffen.
Mhm.
Aber es gibt schon wieder tolle Geschichten aus... Es ist jetzt Übergang Hellenismus und römische... Nein, es ist eigentlich schon römische Zeit.
Okay, keine Flüche.
Keine Flüche, nein, aber wir sind jetzt so im Bereich Späte Republik.
Mhm.
Und das heißt, wir sind jetzt auch schon im Bereich... Marc Anton gegen Augustus und noch Octavian in dem Fall. Man höre sich die Augustus-Folge dazu an.
Eine sehr gute Folge.
Wo es nämlich darum geht, dass die Kleopatra hatte eine Schwester, das ist die Arsinoe IV.
Mhm.
Und Arsinoe IV. Ist aus Ägypten geflohen, weil sie war ja irgendwie eine Bedrohung auch für die Kleopatra im Kampf um, wer jetzt Herrscherin wird.
Schon klar.
Und sie ist in das Artemision von Ephesus geflohen, weil das ein Asylheiligtum ist. Also die meisten griechischen Heiligtümer sind auch Asylstätten, so wie Kirchen auch früher im Mittelalter Asylstätten waren.
Okay.
Und sie flieht im Jahr 46 hierher, damit sie nicht umgebracht werden kann. Und was macht der Marc Anton?
Er findet sie,
lässt sie rausbringen und auf den Stufen des Heiligtums hinrichten, 41 vor.
Was die Artemis dazu sagen würde.
Was die Artemis dazu sagen würde, ja, gefreut hat sie sich sicher nicht.
Nein.
Und vielleicht... war dann ja der Verlust bei Actium so ein bisschen Retourkutschen dafür.
Oh, maybe, yeah.
Aber der gute Augustus hat das, also dann als Augustus bereits, das Asylrecht für das Heiligtum nämlich eher aufgehoben. damit sich nicht noch wer hinfliegen kann.
Was eigentlich wurscht ist, weil dann weiß er, wo sie zu finden sind.
Ja, genau. Na, da flieht es halt woanders hin.
Okay.
Es gibt Reparaturmaßnahmen im Heiligtumsbereich unter Augustus, weil da ist schon ein bisschen verfallen. Es gibt auch Reparaturmaßnahmen unter Titus im 1. Jahrhundert nach und dann auch so im 2. Jahrhundert später auch nochmal. Aber wo jetzt das Artemis-Heiligtum nochmal auftaucht, ist jetzt in einem anderen Kontext, nämlich im Bereich des Neuen Testaments. Man weiß, dass unter anderem der Apostel Paulus nach Ephesus gegangen ist und dort gepredigt hat. Es gibt auch Quellen, also apokryphe Schriften, dass Maria nach Ephesus gegangen ist, eben in Begleitung von Johannes. Und da ist es unklar, ist es Johannes der Apostel oder Johannes der Evangelist?
Mhm. Mhm.
Es könnten beides sein,
mhm.
weil Johannes der Evangelist ist ja derjenige, der die Apokalypse geschrieben hat. Jedenfalls gibt es eine nette Episode, das ist im Jahr 55 nach, wie Paulus predigt. Und er ist so erfolgreich, dass es zu einem Aufstand kommt innerhalb der Stadt, und zwar einem Aufstand der Silberschmiede. Warum regen sich die Silberschmiede auf?
Ich kann mir nur vorstellen, dass er sie verärgert hat und das Geschäft dann nicht gegangen ist. Das ist meine Theorie, aber was, weiß ich nicht.
Genau, sie haben befürchtet, dass er jetzt das Christentum so stark macht, dass sie ihre Waren nicht mehr anbringen, die halt so als für die Pilger verkauft werden. So ein bisschen wie in Lourdes halt die ganzen Sachen von den Schmieden, Goldschmieden als Schmuckstücke angepriesen werden im Marienkult, was das da in Ephesus auch gehabt. Und das ist der sogenannte Demetrius-Aufstand, der in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Apostelgeschichte Kapitel 19, 21 bis 40.
Mhm.
Und da kam es dann zum Ausruf, den man kennt über die Artemis von Ephesus, dass die Epheser nämlich gerufen haben, groß ist die Artemis von Ephesus. Um zu sagen, unsere Göttin ist noch immer besser als das, was du erzählst.
Das, was du von uns wüsst. Okay.
Ja.
Ah, er wollte nur das Geschäft wegnehmen.
Er wollte einfach nur...
Ja. Shenanigans.
Das heißt, wir haben eigentlich ein bisschen christliche Geschichte auch in dem Bereich. Und das Heiligtum selbst hat dazu ein zweistufiges Ende. Das eine ist, dass im Jahr 263 die Goten durchkommen und das Heiligtum plündern. Allerdings noch nicht ganz zerstört. Das heißt, das Heiligtum steht noch, aber so spätestens 407 wird das aufgegeben und zerstört, weil eben die ganzen paganen Kulte natürlich auch verboten werden im Römischen Reich. Und ab dieser Zeit hat man angefangen, die Steine für die nahen Kirchengebäude oder auch für die Festung oder auch für andere Wohnbauten zu verwenden. Also wie schon erwähnt, die Johanneskirche oder Johannesbasilika wird verwendet. Und es entsteht im 5. Jahrhundert eben diese wahrscheinlich Marienkirche im Inneren, die dann der John Turtlewood gesprengt hat.
Ja, vielleicht war dazwischen sogar noch irgendwas.
Ja.
Aber F haben wir noch nicht.
F? Na, vielleicht ist F das, was heute zu sehen ist, nämlich die eine Säule, die noch im Gelände steht und erst 1973 wieder errichtet worden ist, als Anastylose, als kleine Anastylose.
Als Andeutung? Oder
als Andeutung, also das ist jetzt...
Es sieht ein bisschen traurig aus, weil es sieht aus, als hätten sie all die Steine, die sie einfach drum um den Sumpf gefunden haben, irgendwo zusammengestellt und dann die Säule drauf gepickt.
Ja, schon, also es wirkt wirklich ein bisschen... Ja,
dafür, dass das schönste Weltwunder war, wirkt es jetzt...
Ist keine ganz so schöne Säule draus geworden, leider.
Nein. Nein, aber es sind an anderen Orten verschiedene Dinge zu sehen, scheinbar.
Ja, also. Und verschiedene Museen.
Ja.
Und zur Zerstörung vielleicht noch, es gibt eine Person, die von anderen christlichen Schriftstellern mit dieser Zerstörung in Verbindung gebracht wird, und das ist der...
Das ist der Turtle?
Nein.
Ach so. Nein.
Das ist der Erzbischof Johannes von Antiochia, der Erzbischof von Konstantinopel war und den Beinamen Johannes Chrysostomos hatte, also Goldmund. Und von dem wird eben gesagt, dass er der Zerstörer und Vertreiber der Dämonen Heiligtum, also in diesem unheiligen Ort der Diana eben gewesen ist. Wo ich es ja nett finde, dass Chrysostomos im Goldmund da etwas Positives ist, weil Wenn du den Golden Compass oder His Dark Materials von Pullman gelesen hast, die Hauptfigur heißt ja Lyra Silvertongue und sie ist keine positive Figur. Oh, weil sie lustig. Kann nämlich alle überreden. Anscheinend kann Chrysostomos das auch.
Ja. Mhm. Aber generell, having a silver tongue ist was Charmantes meistens. Okay. Mhm. Naja, das schönste Weltwunder der Welt. Sieht heutzutage so aus, auch in Ordnung. Aber wir wissen, der Tempel Entschuldigung, war mal atemberaubend scheinbar. Falls irgendjemand da draußen noch irgendwelche Kommentare dazu hat oder Ideen oder lustige Namen der Archäologie, der Archäologen, die involviert waren.
Oder nur weil er Turtle Wood heißt.
Oder lustige Namen verschiedener Bauwerke. Es würde uns interessieren und ihr könnt uns auch gerne schreiben. Wir sind erreichbar und auffindbar über dann im Internet und Artefakt erzählen. Man kann uns kaum übersehen. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, das ist die artefakte_erzählen@gmx.at.
Genau, und hören könnt ihr uns eh über Spotify und die üblichen Quellen, wo ihr uns hört.
Richtig. Schön, dass ihr da wart. Schön, wenn ihr wiederkommt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.